بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute geht es weiter mit einem Hadith gelehrten, einer der sechs Hadith Werken, und zwar al-Imam al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Tirmidhi wurde geboren im Jahre 209 nach der Hijra. Und al-Tirmidhi deutet auf seine Abstammung hin, und zwar aus der Stadt Tirmidh, und die ist in Usbekistan. Also so wie al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Bukhara ist ja auch im heutigen Usbekistan, ebenso die Stadt Tirmidh. Und dort ist er geboren, rahimahullahu ta'ala. Einige sagen auch hier, er hätte eine arabische Herkunft, wie dem auch sei, aber er ist aufgewachsen und hat gelernt in diesem Gebiet. Und er ist dann auch verreist, wie alle anderen Gelehrten, in die verschiedenen Gebiete. Erst einmal in die näheren Gebiete wie Khurasan, dann natürlich Irak, was die Hochburg der Wissenschaft war zur damaligen Zeit, aber auch Al-Hijaz. Al-Hijaz ist also die Region Mekka und Medina, die östliche Region der arabischen Halbinsel. Und er hatte auch sehr viele Lehrer, ja, also unzählige Lehrer, aber einer der größten oder der größte Lehrer von al-Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, es ist al-Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Also er gehört zu den größten Schülern von al-Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Natürlich gibt es noch andere Lehrer wie Ishaq ibn Rahaway und andere. Al-Imam al-Tirmidhi war auch ein Wunder in Sachen auswendig lernen. Und hierzu gibt es eine Geschichte, die er selbst erzählt hat. Er sagte, ich war auf dem Weg nach Mekka und hatte zwei Hefte mit Hadithen eines Scheichs geschrieben. Also er war auf dem Weg und hatte natürlich seine Utensilien dabei. Und ich traf ihn und fragte ihn, im Glauben die beiden Teile bei mir zu haben. Also er hat dann mehrere Bücher mitgenommen und er dachte, die zwei Bücher, von denen, die er geschrieben hat an Hadithen von diesem Scheich, sind auch dabei. Ich stellte ihm Fragen und er antwortete mir, doch tatsächlich hatte ich zwei leere Blätter bei mir. Also am Ende, er hat ja auch leere Hefte, nicht nur volle Hefte, sondern auch leere Hefte. Und dann, als er diese leeren Hefte hatte, und die anderen hat er dann vergessen, hat er trotzdem nicht dem Scheich gesagt, tut mir leid, ich habe die anderen Bücher nicht dabei, sondern er hat so getan, als ob er alles dabei hat, und dieser Lehrer hat dann geredet. Als er aber bemerkt hat, da sind leere Blätter, die anderen hat er nicht dabei, sagte er ihm, schämst du dich nicht vor mir? Also du nimmst nicht deine ganzen Bücher mit, ja, du willst bei mir lernen und bei dir fehlen die Bücher. Da sagte er, ich habe alles auswendig gelernt. Er sagte, dann rezitiere. Und ich rezitierte es vor ihm. Er glaubte mir nicht und sagte, du hast es vorher auswendig gelernt, bevor du zu mir gekommen bist. Also er hat ihm gesagt, das hast du schon lange auswendig gelernt. So perfekt, wie du das vorträgst, das hast du bestimmt schon lange auswendig gelernt. Weil frisch auswendig gelerntes, das sitzt nicht so gut wie etwas, was du schon länger auswendig gelernt hast und immer wiederholt hast, das sitzt dann. Weil er war ja in Mekka. Das heißt, vom vorherigen Tag, die Sachen, die er geschrieben hat, auch wenn er sie jetzt auswendig lernt, wird es nicht so sitzen, dachte sich der Scheich. Dann sagte ich, nein, ich habe es nicht schon lange gekannt. Diese Hadithe, die du mir gesagt hast, kenne ich nicht schon lange. Die habe ich von dir das erste Mal gehört. Und wenn du mir nicht glaubst, dass ich wirklich so schnell auswendig lerne, gib mir jetzt Hadithe und ich sage sie dir vor. Also hat er ihm 40 Hadithe vorgetragen und dann hat er gesagt, so, jetzt sag du. Da hat er diese 40 Hadithe vorgetragen ohne Fehler. Wenn wir jetzt von 40 Hadithen reden, dann natürlich mit Überlieferungskette und nicht einfach nur qala Rasulullah und dann irgendein Satz und das war's, sondern er hat ihm Hadithe geholt, die natürlich ein bisschen schwieriger sind. Ja, der wollte den jetzt prüfen, ob sein Gedächtnis wirklich so gut ist, plus die Überlieferungskette natürlich. Und wie wir bereits bei Imam Muslim geredet haben, mag es sein, dass ein Hadith auch mehrere Überlieferungsketten hat. Und das heißt, er kann ihm auch sagen, guck mal, dieser Hadith von diesem Weg und aber dieser Weg und der hat mir das gesagt und der hat gesagt, also diese 40 Hadithe sind nicht nur 40 Sätze und das war's. Auf jeden Fall, dann hat er es ihm vorgetragen. Er sagte, ich wiederholte sie für ihn, ohne auch nur einen Buchstaben falsch zu machen. Das zeigt also, wie stark er war im Lernen und er war ja nicht der Einzige. Und das, liebe Geschwister, ist ein wichtiger Beleg dafür, dass wir dann sagen, Abu Huraira war jemand, der viel auswendig gelernt hat. Also wenn wir viele Beispiele haben, die nach der Zeit der Sahaba kommen, das heißt, das ist dann, es wird ja immer schwieriger mit der Zeit, die geistige Fähigkeit zu behalten. Ja, je moderner die Gesellschaften, je mehr Ablenkung und so weiter und so fort, umso schwieriger wird es. Wir heutzutage, wir haben ja gar keine Zeit mehr. Heutzutage, diejenigen, die TikTok-Videos machen und so weiter, ich kenne die Fachbegriffe nicht, ja, vielleicht seid ihr da Experten, die ersten 3 Sekunden, die sind ausschlaggebend. Wenn das da nicht Klick macht, zack, nächstes Video. Also das Konzentrationsvermögen der Menschen ist ja nicht mehr. Wenn du sagen würdest, also einige sagen, du sollst nicht sagen, Assalamu alaikum, erst recht nicht wa rahmatullah, zack, der ist sofort weg. Sondern du musst sagen, hast du nicht gehört? Ach, was ist jetzt? Ja, wie nennt man das, dieses... Jetzt kennt ihr alle nicht? Nein, da ist ein Fachbegriff. Ich habe es aber vergessen. Ich bin nicht Imam Tirmidhi, dass ich mir alle diese TikTok-Fachbegriffe merke. Al-Muhim, auf jeden Fall heutzutage Konzentration minus 5000. Früher war das nicht so. Weil heute haben wir zu viel Ablenkung. Und heute, deswegen auch, gib jemandem ein Buch nach 2 Seiten. Ich kann nicht mehr, komm. Keiner liest ein Buch vom Anfang bis Ende. Vorträge, hör dir einen Vortrag an. Boah, 45 Minuten? Das ist ja für den, als ob du ihm gesagt hast, geh zu Fuß nach Mekka. Ja, das ist für den nicht für Menschen gemacht. Früher war das nicht so. So, wenn jetzt Al-Imam Ahmad, rahimahullah, 1 Million Hadithe kennt, Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah, ihr kennt ja die Geschichte. In einer Sitzung, die haben dem 100 Asanid Überlieferungsketten vertauscht und dann hat er sie wieder richtig geordnet. Al-Imam Al-Tirmidhi und so weiter und so fort. Dann wissen wir, dass Abu Huraira radiyallahu an, wenn er denn auswendig gelernt hat, dass er kein Einzelfall war. Ja, er war besonders, ja. Aber wir sagen, er ist nicht der Einzige. Warum ist das wichtig? Für jene, die an die Sunna zweifeln. Dass sie sagen, wie, das geht nicht, dass man das alles auswendig gelernt hat oder dass man das alles weitergegeben hat. Wir haben nicht nur einen. Wir haben Hunderte, wir haben Tausende, die ein starkes Gedächtnis haben, und die Hadithe auswendig gelernt haben. Das geht ja nicht nur um Hadith, also die damaligen Araber, die haben ja sogar Ahnenforschung der Kamele betrieben. Das Kamel, das Onkel vom Kamel von dem, und das Kamel war mit dieser Kamelstute, das ist die Großmutter von der Kamelstute. Ja, eine selbst das kannten die Ahnenforschung. Wem gehört welches Kamel? Wenn wir das also wissen und alles hier oben im Gedächtnis und Ahnenforschung von Menschen sowieso, der sagt dir, dein Stammbaum bis Nuh a.s. Warum? Weil er das gelernt hat. Und es gab Gelehrte, die waren bekannt für Ahnenforschung. Also Al-Ansab. Da heißt es, dieser Gelehrte, der kennt sich aus. Sag ihm eine Familie und der nenn ihm deinen Familienname. Der sagt dir, ja, das sind die, die sind im Jahr so und so viel gekommen. Eigentlich kommen die aus diesem Land und dann sind sie und das gab es einen Krieg und dann sind die geflüchtet. Und da. Wenn wir es mit solchen Menschen zu tun haben, dann ist es kein Wunder, dass sie auch es Sunna bewahrt haben, also auswendig gelernt haben. Was sagen die Gelehrten über Al-Imam Al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala? Ibn Hibban, rahimahullah, sagte, Abu Isa, also das war ja sein Name, ich glaube, ich habe euch den Namen noch nicht gesagt, oder? Also, sein Name ist Muhammad ibn Isa ibn Sawra ibn Musa ibn Dhahak Al-Tirmidhi. Und sein Beiname ist Abu Isa. Also Abu Isa, sein Name ist Muhammad. Und sein Beiname ist Abu Isa. Also Ibn Hibban, rahimahullah, sagte, Abu Isa war einer von denen, die die Hadithe sammelten, verfassten, auswendig lernten und sich mit anderen über das Wissen austauschten. Al-Hakim, rahimahullah, sagte, das sind alles gewaltige Hadithwissenschaftler jetzt, die über Tirmidhi reden. Ich hörte Umar ibn Alaq sagen, als Al-Bukhari starb, rahimahullah, hinterließ er in Khurasan niemanden wie Abu Isa, was Wissen, auswendig lernen, Frömmigkeit und Enthaltsamkeit betrifft. Er weinte so viel, bis er erblindete. Also Al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, war der Stellvertreter von Al-Imam al-Bukhari, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Also er war derjenige Anlaufstelle nach dem Tod von Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Und er war bekannt für seine Frömmigkeit und er war bekannt dafür, dass er viel weinte. So sehr, dass er blind geworden ist. Natürlich hat er nicht geweint, um blind zu werden. Und wenn du weinst, dann ist das etwas, was dich überkommt. Und es gibt viele, die bekannt waren für das Weinen. Und deswegen kann man ihn ja nicht tadeln, warum weinst du so sehr, bis du blind wirst. Ja? Sondern er war eben jemand, der so emotional war, dass er sehr viel weinte. Welcher Sahabi war so? Umar hat auch sehr viel geweint, aber Abu Bakr. Abu Bakr radiallahu anhu, Aisha radiallahu anha, als An-Nabi alayhi salatu wassalam krank war und er sagte, lasst Abu Bakr vorbeten. Da sagte sie, das wird er nicht schaffen, denn er weint sehr viel. Also der wird sich nicht zusammenreißen können. Da sagte An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasst Abu Bakr vorbeten. Warum? Weil An-Nabi alaihi salatu wasallam hatte natürlich die Botschaft, also er wollte damit eine Botschaft übermitteln, dass er sein Nachfolger ist. Auf jeden Fall, es gibt also unter den Sahaba oder Tabi'in, den Gelehrten, einige, die waren mehr bekannt fürs Weinen als die anderen. Das heißt nicht, dass jemand, der nicht weint, schlecht ist. Aber auf jeden Fall gibt es einige, die weinen mehr. Es gibt einige, die sind ja umgefallen, wenn sie eine Ayah gehört haben. Aber zum Beispiel nicht bei den Sahaba. Es wurde nicht so sehr überliefert, dass sie umgefallen sind, wenn sie eine Ayah gehört haben oder gestorben sind, wie bei den anderen. Da wurde es sehr oft überliefert bei einigen. Das heißt, das sind Sachen, die unterschiedlich sein können bei den Menschen. Aber das zeigt auch, wie Al-Imam al-Tirmidhi, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, war. Ibn al-Imad al-Hanbali sagte, Al-Imam al-Tirmidhi war Schüler von Abu Abdillah al-Bukhari und überlieferte von mehreren seiner Lehrer, wie auch al-Bukhari. Also, Al-Imam al-Tirmidhi, rahimahullah, war nicht nur Schüler von al-Bukhari, er war auch Kollege von Al-Imam al-Bukhari. Was heißt das, er war Kollege? Also, er hat bei den Shuyukh gelernt, bei denen al-Bukhari gelernt hat. Also Imam al-Bukhari und Imam al-Tirmidhi sind Mitschüler von einigen Shuyukh. Und doch war Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala der Lehrer von Imam al-Tirmidhi. Auch in unserer Zeit, Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala ist Schüler von Sheikh ibn Baz rahimahullah ta'ala. Und doch ist Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah ein gewaltiger Gelehrter gewesen. Das heißt also, es mag sein, dass einer ein Schüler ist, aber er hat einen sehr hohen Rang, erreicht viel, manchmal sogar mehr als sein Lehrer. Sowas gibt's auch. Ja. Und ein Lehrer wird sich freuen. Also ein Lehrer wird, so wie ein Vater, so wie eine Mutter, Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder besser werden als sie selbst. Also normalerweise wird ein Vater nicht neidisch sein auf sein Kind, wenn er einen besseren Job hat oder irgendwas. Der wird sagen, Alhamdulillah, ich bin stolz auf meinen Sohn. Und genauso ist es mit einem Lehrer, wenn er sieht, sein Schüler, den er unterrichtet hat, wird zu einem Riesengelehrten, dann freut er sich natürlich dieser Lehrer, also, und beneidet ihn nicht, also diese negative Neid, sondern freut sich, denn er weiß ganz genau, dadurch wird sein Hasanat-Zähler umso schneller laufen. Denn alles, was er nun beibringt, bekommt er, der Lehrer, gut geschrieben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, also Ibn al-Imad al-Hanbali, er überragte seine Altersgenossen, ein Wunder an Gedächtnis und Präzision. Ibn Kathir rahimahullah sagt, At-Tirmidhi war einer der großen Hadith-Gelehrten seiner Zeit. Er verfasste berühmte Werke, darunter Al-Jami'. Al-Jami', das sind Sunan At-Tirmidhi. Der Titel ist Al-Jami', also eine Sammlung der Sunnah des Propheten alayhi salatu wassalam. Und wir haben gesagt, die Sunnenwerke befassen sich mehr mit Hadithen der Gebote, Al-Ahkam. Im Gegensatz zu den anderen Werken wie von Al-Bukhari und Muslim, die nicht nur Hadithe der Gebote erwähnt haben, sondern auch andere Sachen, Biografie des Propheten alayhi salatu wassalam oder andere Themen. Dann Al-Shama'il. Al-Shama'il bedeutet also die Wesenszüge des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wie sah er aus? Wie hat er gelebt? Was war seine Nahrung? Wie sah seine Wohnung aus? Also diese Hadithe überlieferte Al-Imam al-Tirmidhi und er verfasste ein Werk und ich glaube, es ist sogar auf Deutsch übersetzt. Al-Shama'il, also die Wesenszüge des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und Asma al-Sahaba, die Namen der Sahaba und andere. Das Buch Al-Jami', also Sunan al-Tirmidhi, gehört zu den sechs Werken, Al-Kutub al-Sitta, auf die sich die Gelehrten stützten. Al-Tirmidhi sagte, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah, sagte zu mir, ich habe durch dich mehr Nutzen gewonnen, als du durch mich. Das ist natürlich bescheiden von Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Er sagt, ich habe von dir gelernt, mehr als du von mir gelernt hast. Und sicherlich, wie gesagt, ist das aufgrund seiner Bescheidenheit Ansonsten natürlich, Imam Bukhari ist Imam Bukhari. Und Imam Bukhari war ein wanderndes Lexikon, was Hadith-Wissenschaft angeht. Kommen wir zum Werk Sunan al-Tirmidhi. Al-Imam al-Tirmidhi, rahimahullah, sagte, ich habe dieses Buch verfasst und es den Gelehrten von Al-Hijaz, Hijaz war nochmal was? Ja? Mekka und Medina, also dieser östliche Streifen von der arabischen Halbinsel. Von Al-Hijaz, dem Irak und Khurasan vorgelegt. Auch hier wieder ein Beleg, dass man sich beraten lässt, obwohl er ein gewaltiger Gelehrter ist. Hat er nicht gesagt, okay, ich verfasse jetzt ein Buch und das war's. Sondern er hat es seinen Schuyuch vorgelegt oder auch seinen Kollegen, den anderen Wissenschaftlern. Schaut mal rein, guckt mal. Das ist die Kunst. Oder dann ist ein Mensch auch anerkannt. Und nicht, wenn er irgendwie drauf losredet. Auch, und das ist wichtig auch für die, heutzutage im Internet, da kommt der und dann kommt der und dann kommt der und redet oder schreibt etwas. Wenn und widerlegt oder urteilt über die Menschen, wenn du denn denkst, jetzt an die Deutschsprachigen jetzt, ja, die, ich bin verwirrt, geschieht dir recht, weil du nicht zurückkehrst zu den großen Gelehrten. Dieser Abu XY, dieser Fake-Account-Besitzer, der jetzt, egal ob das ein Sufi-Guru ist oder ein Takfiri, ist egal, die Sekten gibt es ja wie Sand am Meer. Oh, der hat voll geschrieben. Guck mal, du denkst, der hat's drauf. Sag ihm, der soll ein Werk schreiben auf Arabisch und es den Gelehrten geben, wenn die sagen, Barakallahu fik, Allahumma bar. Also das, MashaAllah, du hast es drauf. Dann, Jazakallahu khair, dann gehen wir alle und lernen bei ihm. Aber nur weil er seine Follower beeindrucken kann, heißt es doch nicht, dass er Wissen hat. Also wie kann man naiv sein und die Großgelehrten beiseite lassen? Die Großgelehrten? Ibn Baza, Ibn Uthman, Abu XY sagt, oder wie gesagt, Account XY sagt, ja, da bist du doch selbst schuld. Dieser, Allahu a'lam, wer das ist, hat er Wissen, soll er doch mal etwas schreiben, auf Arabisch, bitteschön. Auf Arabisch. Und es den Gelehrten folgen, bitteschön, ich habe hier das geschrieben, könnt ihr das prüfen? Wenn die dann sagen, MashaAllah, also dieses Werk ist der Hammer, dann Jazahullahu khairan. Aber nur sich brüsten vor Followern, das kann ja jeder. Jeder bekommt Applaus. Aber du kannst doch nicht auf dem Weg zu Allah diese Brücke nehmen, die brechen wird, die überhaupt nicht standhalten wird. Halte dich also an die Großgelehrten. So funktioniert Wissen. So funktioniert Wissen. Also lerne von den Großgelehrten. Die Prediger vom Manhaj, was machen sie? Sie übersetzen dir das, was die Großgelehrten sagen. Sagen nicht, ist meine Meinung. Sie widersprechen nicht den Großgelehrten. Aber wenn jemand kommt und sagt, nein, und das ist nicht so, okay, wer bist du? Ja, das ist so. Okay, ist gut. Aber wer bist du? Welcher Gelehrte sagt das, was du gerade sagst? Ja, aber guck mal, das ist so und so. Das ist mir egal, was deine Meinung ist. Ich will den Großgelehrten haben, der das sagt, was du sagst. Und hier auch bitte, weil einige haben ja den Dreh raus. Aha, ich soll Großgelehrte erwähnen. Okay, dann welcher Großgelehrte sagt das, was ich gerade sagen will? Such mal der. Okay, ja, Ibn Baz sagt. Und wehe, du widersprichst mir. Ja, dann bist du Murji. Aber Sekunde mal, aber da gibt's jemand, der widerspricht Ibn Baz. Zum Beispiel Ibn Uthaymin. Was machen wir jetzt? Das ist das Fatale. Die Fanatiker, die verurteilen jene, denen sie widersprechen, obwohl diese, denen sie widersprechen, Großgelehrten folgen. Das heißt, ich sage immer wieder, wenn du siehst, zwischen den Großgelehrten gibt es Meinungsunterschiede, was geht dich das dann an? Du kannst gerne beide Ansichten erwähnen, aber du darfst nicht sagen, wer meiner Meinung widerspricht, der ist, was weiß ich was, irgendwie irregeleitet. Also alle Gelehrte haben ihre Werke den anderen Gelehrten vorgetragen, um sie zu prüfen. Er sagt, und hier sehen wir auch Gelehrte von Hijaz, Al-Iraq, Khurasan. Wisst ihr, was das bedeutet? Also der hat jetzt sein Werk verfasst. Okay? Sunan al-Tirmidhi ist fertig. So. Und jetzt hat das natürlich nicht in die Cloud hochgeladen und dann, Assalamu alaikum, Sheikh, kannst du mal runterladen, die PDF-Datei. Khurasan. Okay, jetzt auf geht's nach Khurasan. So, Assalamu alaikum. Guck mal, das ist das Buch. Kannst du dir das mal durchlesen? Okay, und dieser Sheikh hat natürlich vieles zu tun. Der wird jetzt alles stehen und liegen lassen und sein Buch jetzt nur studieren. Da hat er noch andere Studenten. So, fertig. So, und jetzt gehen wir mal nach Mekka. Und jetzt gehen wir mal nach Medina. Und jetzt gehen wir mal nach Bagdad. Und jetzt gehen wir mal... Was für eine Mühe! Nicht beim Sammeln der Hadith, da ist er schon lange fertig damit. Nicht beim Prüfen der Hadith, da ist er schon lange fertig damit. Er ist fertig, er hat sein Buch geschrieben, so wie er denkt. Alhamdulillah, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Jetzt geht's um die Bestätigung. Und da verbringt er Zeit, muss er reisen. Und deswegen liegt so viel Segen in diesen Werken. Sunan al-Tirmidhi. Also wie viele Ahadith siehst du? Rawah al-Tirmidhi. Al-Tirmidhi hat es überliefert. Al-Tirmidhi hat es überliefert. Al-Tirmidhi hat es überliefert. Unzählige Hadith. Al-Imam al-Tirmidhi sagte dann, wer dieses Buch, also Sunan al-Tirmidhi, in seinem Haus hat, so ist es, als ob sich ein Prophet in seinem Haus befindet, der spricht. Subhanallah. Also, warum? Im Buch steht, قال رسول الله, قال رسول الله, قال رسول الله, اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. Und deswegen andere Gelehrte sagten, wenn ich den Propheten vermisse, also Sehnsucht habe, dann nehme ich die Bücher der Hadith-Gelehrten und schlage sie auf. Um mit dem Propheten, alayhi salatu wassalam, zu leben. Also hat er gesagt, dass dieses Werk einen Menschen dazu führt, dass er Geborgenheit findet, dass er sich fühlt, als ob er mit dem Propheten lebt, alayhi salatu wassalam. Und deswegen, das ist ein wunderschöner Vorschlag, also durch ihn, lebe mit dem Propheten, alayhi salatu wassalam. Nimm mal eine Hadith-Sammlung. Es muss jetzt nicht Tirmidhi sein. Irgendeine, auch eine Kürze, 40 Nawawi-Hadith, Riyadu Salihi. Und stell dir vor, du hörst den Propheten, alayhi salatu wassalam. Er spricht mit dir. Oder du siehst ihn, alayhi salatu wassalam, wenn ein Sahabi sagt, der Prophet ging hier, alayhi salatu wassalam, machte dies, alayhi salatu wassalam. Er ist gestorben, rahimahullah ta'ala, in Tirmidh. Und das zeigt auch wieder etwas Besonderes, dass diese Gelehrten versucht haben, ihre Städte, ihre Länder, ihre Gebiete zu beleben mit diesem Wissen. Nicht jeder starb in seiner Heimat, aber schon viele. Auch er ist zurückgegangen. Und das ist eine Botschaft an dich. Welchen Beitrag leistest du für deine Heimat? Du bist um die Welt gereist und du musstest dorthin, du bist dorthin gegangen, um zu studieren, dann bist du hingegangen, um zu arbeiten und dann bist du dahin gegangen. Allah, sehr schön. Deine Heimat, ob das die Heimatstadt ist oder Herkunftsland ist, was haben die von dir? Zumindest irgendeine Sache. damit jeder sich um seine Heimat kümmert. Denn wenn wir sagen, nee, kümmere dich nur um die Stadt, in der du lebst. Ja, mashallah, okay, die Menschen gehen ja normalerweise immer dorthin, wo sie es besser haben, zumindest mal weltlich. Und dann? Und die anderen Städte? Und die anderen Gebiete, deine Heimat, wer kümmert sich um sie? Aber wenn wir sagen, jeder soll auch, ich sage ja nicht nur einen Beitrag, nee, auch, hab einen Beitrag überall. Lass deinen Fingerabdruck überall. Im Guten natürlich, jetzt nicht als Verbrecher Fingerabdruck lassen. Also man sagt im Arabischen, wa' basmatek, also lass deinen Fingerabdruck, also im Positiven, ja. Auf jeden Fall, in jedem Gebiet, insbesondere in deiner Heimat, in deiner Heimatstadt, in deiner Heimatstraße. Damit überall auf dieser Welt, insha'Allah ta'ala, ein Beitrag geleistet wird. Er war 70 Jahre alt, rahimahullah ta'ala, als er gestorben ist, am 13. Rajab im Jahre 279. Kommen wir zum Buch Sunan al-Tirmidhi. Dieses Buch hat mehrere Besonderheiten. Und zwar, er sagte sehr oft in seinem Werk, oder er sagte, er erwähnte Hadithe, die von Gelehrten benutzt werden. Also er erwähnt nicht Hadithe, die von keinem einzigen Gelehrten irgendwie Achtung erhalten. Er sagt, und danach wird unter den Gelehrten gehandelt. Also er erwähnt den Hadith, und dieser Hadith, den benutzen auch die Gelehrten. Dann weißt du, okay, dieser Hadith, das ist jetzt nicht einer, der nicht benutzt wird. Welche Gelehrte? Die Fuqaha. Also wie gesagt, es ist eine Hadith-Sammlung, insbesondere für die Rechtswissenschaft. Dann ein weiterer Besonderheit ist, dass er immer mehrere Überlieferungswege erwähnt. Also wer hat diesen Hadith noch überliefert, zum Beispiel unter den Sahabe? Er sagt, und in diesem Kapitel wurde auch überliefert von dem und dem und dem und dem. Dann weißt du, okay, es ist nicht nur eine einfach überliefert, oder beziehungsweise nicht nur ein Sahabi hat es überliefert, sondern mehrere. Er verweist also auf andere Überlieferungen desselben Themas hin, von den verschiedenen Sahaba. Dann erwähnt er auch die Aussagen der Gelehrten, ob von den Sahaba oder den Tabi'in oder auch den späteren. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Das heißt, dieses Werk erwähnt nicht nur die Hadithe des Propheten a.s., sondern auch die Ansichten der Sahaba und Tabi'in. Und das ist wichtig für den Faqih, damit er weiß, okay, welcher Meinung ist denn von den Sahaba, also wer von den Sahaba ist dieser Ansicht. Sodass sein Buch eine Quelle für den Fiqh geworden ist. Also man sagt, sein Werk ist, oder er ist Pionier der vergleichenden Fiqh-Lehre. Also sein Werk gehört zu den ersten Werken, die die verschiedenen Ansichten im Fiqh erwähnen. Es mag sein, dass vielleicht vorher ein Werk da war, aber er gehört zu denjenigen, die das mit begründet haben. Ebenso ist sein Werk eine Quelle für die Hadith-Wissenschaft. Er erwähnt die Hadith und ob sie authentisch sind, nicht authentisch sind und so weiter. Und so fort. Nun, vielleicht das Besonderste an Al-Imam al-Tirmidhi ist, dass er Definitionen oder dass er Fachbegriffe verwendet, die vor ihm so keiner verwendet hat. Und zwar, wir wissen ja, Al-Hadith unterteilt sich in drei Kategorien. Hadith Sahih, Hadith Hasan, Hadith Da'if. Sahih, authentisch, Hasan, gut, auch also authentisch, und Da'if, schwach. So, er sagt, Imam al-Tirmidhi sagt, هذا حديث حسن sahih. Ja, was jetzt? Hasan oder sahih? Er sagt Hasan sahih. Hasan gharib. Gharib bedeutet in der Überlieferungskette ist in einer tradenten Generation, die Generation der Sahabe, Generation der Tabi'in, Generation der Tabi'in, in einer der Generationen ist nur ein Überlieferer. Dieser Hadith nennt man gharib, fremd. Also es hat ihn nur einer überliefert. Das muss nicht heißen, dass er schwach ist, sondern es kommt darauf an, wer ist denn dieser Überlieferer? Ist es ein Sahabi? Sowieso vertrauenswürdig. Ist es ein Tabi'i? Gucken wir uns an. Ist er vertrauenswürdig? Okay, also kann dieser Hadith dann sahih sein oder hasan sein. Die Gelehrten, also bis heute, gibt es Diskussionen unter den Hadith-Wissenschaftlern, was meint er damit? Also einige sagen, er hätte die Begrifflichkeit hasan eingeführt und dass es vorher so nicht gab. Die Hadith-Wissenschaftler sagen, das ist nicht ganz korrekt. Aber es stimmt, er hat es etabliert. Das heißt, es gibt bei Imam Malik, rahimahullah, bei Imam Shafi'i, bei Imam Ahmad, Imam al-Bukhari, vereinzelt diese Begriffe, diesen Begriff Hadith Hasan, aber nicht so wie Tirmidhi. Tirmidhi, also die Sunan al-Tirmidhi, ist ja voll mit dieser Beschreibung. Hadith Hasan, Hasan und Sahih, Hasan und Gharib. Also er hat das verbreitet, er hat es etabliert, dass man diese Begrifflichkeit benutzt. Denn in den Anfängen hat man eigentlich nur grob unterscheidet, meistens zwischen Sahih und Da'if. Punkt. Sahih ist ja klar. Sahih, was haben wir gesagt in den Bedingungen für ein Hadith Sahih? Also die Kette ist ununterbrochen, Kontinuität, keine Lücke. Ja? Alle Überlieferer sind vertrauenswürdig. Alle haben gutes Gedächtnis. Keine versteckten Makel. Kein Widerspruch zu einem authentischeren Hadith. Jazakallahu khair. 5 Bedingungen für ein Hadith sahih. So. Fehlt etwas? Da haben früher einige gesagt, okay, das ist ein Hadith dhaif. Und da gibt es einen Hadith dhaif, der ist sehr, sehr schwach. Und es gibt einen Hadith dhaif, der ist nicht so sehr schwach. Mit der Zeit hat es sich dann so entwickelt, dass man gesagt hat, guck mal, wir müssen differenzieren. Was meint ihr denn bitte schön mit Schwäche? Eine Lücke? Oder was meint ihr? Geht es darum, dass der Überlieferer ein bisschen vergesslicher ist? Nicht richtig vergesslich. Der ist schon top. Aber, subhanallah, mal hat er einen Fehler gemacht. Dann sagen wir, okay, wisst ihr was, das nennen wir gar nicht mehr da'if. Weil das, darunter könnte man verstehen, das ist nicht gut. Nee, wir nennen ihn Hasan. Akzeptabel, authentisch. So hat sich das mit der Zeit entwickelt. Ab At-Tirmidhi hat sich das etabliert. Wir haben Sahih, Hasan, da'if. Noch einmal, vorher gab es schon diese Verwendung. Das Problem ist jetzt aber, wenn er jetzt sagt, Sahihun, Hasanun, Sahih. Ja, was jetzt? Ist der Hadith Hasan oder ist der Hadith Sahih? Hier sind sich die Gelehrten nicht einig. Die sagen, es kann sein, dass er damit meint, einige stufen den Hadith als Hasan ein und einige stufen ihn als Sahih ein. Das ist die erste Interpretation. Die zweite Interpretation lautet, dass sie sagen, nein, es gibt zwei Wege. Ein Überlieferungsweg ist Hasan und der andere Überlieferungsweg ist Sahih. Okay, und was ist mit Hasan Gharib? Hasan, also fangen wir an mit Gharib. Gharib bedeutet was? Ja? Fremd, ja, aber in der Hadith-Wissenschaft jetzt, ja? In einer, nicht in jeder. Es muss nicht in jeder Generation. Es reicht, wenn eine Generation nur ein Überlieferer ist, das war's. Alles andere kann dann unzählige Tabi'in, unzählige Tabi'in, aber es war nur ein Sahabi. Oder es waren 50 Sahabe, aber nur ein Tabi'i. und dann 1000 Tabi'in und dann ist es auch Gharib. Also wenn in einer Überlieferungsgeneration oder auch mehr nur ein Überlieferer ist, dann reden wir von einem Hadith Gharib. Und Gharib ist eine Form des Hadith Ahad, einfach überlieferte Hadith. So. Das Problem ist jetzt was? Wenn er sagt Hasan und Gharib, was meint er jetzt? Weil bei Hasan gibt es zwei Formen. Weil At-Tirmidhi selbst sagt in seinem Werk, wir überliefern Hadithe, deren Schwäche nicht gravierend sind und die in mehreren Wegen überliefert wurden. Wenn es mehrere Wege sind, dann kann es auch kein Gharib sein. Wenn wir ein und denselben Hadith haben, wir haben mehrere Wege, dann wird es ja mehrere Generationen, mehrere Personen. Also kann es kein Gharib sein. Was meint er damit? Hier müssen wir jetzt hantieren mit den zwei Formen des Hasan. Der Hasan li dhatihi und Hasan li ghayrihi. Hasan li dhatihi, also eigenständig Hasan. Heißt was? Das heißt, es gibt einen Überlieferungsweg und in diesem Überlieferungsweg ist ein Tradent, der ist nicht so in Sachen auswendig lernen. Hasan li ghayrihi ist was? Wir haben zwei oder mehr da'if, schwache Hadith. Die stärken sich gegenseitig. Das nennt man Hasan li ghayrihi. Also Hasan aufgrund eines anderen. Also da'if plus da'if, schwach Hadith plus schwache Hadith. Ein und derselbe Hadith, aber zwei Wege oder drei, vier. Je mehr, desto besser. Ein und derselbe Hadith, ein und dieselbe Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber zwei Wege. Der eine ist schwach, da ist die Lücke in der Generation Nummer 2. Und hier ist die Lücke in der Generation Nummer 5. Alhamdulillah. Dann haben wir ja die Lücken gefüllt. Schwach plus schwach ist was? Hasan li ghayrihi. Wenn er also sagt, Hasan und Gharib. Gharib bedeutet, es gibt nur einen Überlieferungsweg. Also meint er was? Hasan li dhatihi. Beim Gharib. Und wenn er sagt Hasan, dann meint er Hasan li ghayrihi. Also es gibt mehrere Wege. Also bei Gharib sagt er dir, guck mal, da gibt es nur einen Weg. Und wenn er nicht Gharib sagt, sondern Hasan, also es gibt mehrere Überlieferungswege, die zwar schwach sind, aber sie stärken sich zum Hasan. Denn wenn die mehreren Überlieferungswege alle Hasan wären, wäre dieser Hadith was? Ja? Sahih. Hasan plus Hasan ist Hasanin. Nein. Hasan plus Hasanin sind zwei Hasan. Hasan plus Hasan ist also Sahih li ghayrihi. Auch da haben wir Sahih li dhatihi, eigenständig Sahih oder Sahih wegen einem anderen. Was ist Sahih wegen einem anderen? Ja, Hasan plus Hasan. Ist das klar? Okay. Auf jeden Fall. Wir sehen hier, Al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala verwendet hier Begrifflichkeiten, die so in dieser Kombination, Hadith und Hasan Sahih, Hadith und Hasan Gharib und so weiter und so fort, so in den anderen Werken nicht verwendet wurden, weswegen Riesendiskussionen bei den Hadith-Wissenschaftlern vorhanden sind, was meint er damit, was will er damit sagen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, was ist jetzt die Stellung von Sunan al-Tirmidhi? Die Stellung ist unterschiedlich bei den Gelehrten. Einige sagen, Sunan al-Tirmidhi ist höher gestellt als Sunan Abi Dawud. Andere sagen, nein. Sunan al-Tirmidhi von der Authentizität der Hadith, also wie viele nicht authentische Hadith sind da? Sie sagen, Abu Dawud und An-Nasa'i sind authentischer als At-Tirmidhi. Also sie sagen, At-Tirmidhi hat ein paar unauthentische Hadithe mehr als Abu Dawud und An-Nasa'i. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, walillahi alhamdu wal minna, die Gelehrten prüfen ja immer und immer wieder diese Werke. Einer der großartigen Gelehrten, die dieses Werk geprüft haben und Hadith Da'if von Sahih unterschieden haben, und Sahih und Hassan natürlich, ist Al-Imam Al-Albani, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Was für eine Leistung er erbracht hat. Was für eine Leistung. Wir reden hier von 3900 Hadith. Geh und prüf sie mal bitte. Yani versuch einen Hadith mal nur zu lesen, was die Leute gesagt haben darüber, ob der authentisch ist oder nicht. Nur zu lesen, nicht du sollst ihn prüfen, du sollst einfach nur lesen, was die Ulama gesagt haben. Blickst du gar nicht mehr durch. Jetzt, wenn wir jetzt hier reden über, was meint der Imam Tirmidhi, Hassan, Sahih, und ich habe euch nur also 0,1% von der Diskussion mitgeteilt. Damit er wisst, wer Al-Albani ist. Yani damit er wisst, was er getan hat. Was für eine Leistung. Wisst ihr, was es bedeutet? Das bedeutet, der muss sich die Biografie von jedem einzelnen Tradenten durchlesen. Er muss suchen nach diesen verborgenen Fehlern. Yani was für eine Meisterleistung. Natürlich kann er da mal falsch liegen. Also diejenigen, die Al-Albani angreifen, oh, der hat ein Hadith als Da'if eingestuft, obwohl er nicht, oder andersrum, der hat ein Hadith als Sahih eingestuft, obwohl er nicht Sahih ist. Ja und jetzt? Ja und jetzt? Wenn ein Arzt mal einen Fehler macht, was ist das? Ist er kein Arzt mehr? Wenn er mal falsch liegt? Ein Professor an der Uni liegt mal falsch, ist er dann kein Professor mehr? Das ist ein Mensch. Ein Mensch ist das. Der kann doch mal Fehler machen. Aber schau dir an, welche Leistung. Sheikh Abu Ishaq al-Huwayni, rahimahullah ta'ala, auch ein gewaltiger Hadith-Wissenschaftler. Bände hat er geschrieben. Bände hat er geschrieben über dieses Thema. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, auch ein gewaltiger Hadith-Wissenschaftler. Der letzte Aspekt bezüglich Al-Imam al-Tirmidhi ist seine Aqida. Seine Aqida ist natürlich die Aqida von Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Aber warum ist es wichtig, ein bisschen mehr über seine Aqida zu sprechen? Um zu wissen, dass wir den Salaf folgen, diesen edlen Gelehrten. Er sagt und das ist ein Vorteil seines Werkes, er erwähnt die Aqida von Ahlus Sunnati wal Jama'a in seinem Sunnenwerk. Er sagt unter anderem, dies ist das, was die Leute des Hadith, Ahlul Hadith, ausgewählt haben, also vertreten, dass sie diese Dinge so überliefern, wie sie überliefert wurden, also über die Eigenschaften Allahs. Und daran glauben, ohne sie zu erklären, ohne sich Vorstellungen zu machen und ohne zu sagen, wie. Das ist die Haltung der Leute des Wissens, die sie gewählt und zu der sie sich bekannt haben. So, jetzt kommen einige und sagen, aha, seht ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ohne sie zu erklären, ohne Tafsir. Ja und jetzt, was wollen die damit sagen? Das bedeutet, die Aqida der Salaf ist, wir wissen nicht, was die Eigenschaften bedeuten. Ohne Tafsir, ohne Erklärung. Also wenn da ist Yadullah, die Hand Allahs, was ist Yad? Kein Tafsir. Heißt was? Wir wissen es nicht. Das behaupten sie. Sie benutzen die Aussage von der Tirmidhi rahimahullah oder anderen, wie wir gleich sehen werden, um zu sagen, seht ihr, ihr Wahhabiten, ihr sagt, wir müssen die Bedeutung bestätigen, aber Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, sagt, ohne Erklärung. Nächstes Zitat von Al-Imam al-Tirmidhi. Er sagt, und Allah, der Erhabene, hat an mehreren Stellen seines Buches die Hand, das Hören und das Sehen erwähnt. Doch die Jahmiyya deuten diese Verse um, und erklärten sie auf eine Weise, was haben sie getan? erklärten sie Tafsir auf eine Weise, die von der Erklärung der Leute des Wissens abweicht. Sie sagten, Allah habe Adam nicht mit seiner Hand erschaffen, und sie sagten, die Bedeutung von Hand hier sei Kraft. Also was meint Al-Imam Tirmidhi mit Tafsir? Wenn er sagt, ohne Tafsir, also ohne Tafsir der Jahmiyyah. Nimm nicht ein Zitat von einem Gelehrten und lass die anderen Zitate. Also ohne Tafsir bedeutet, ohne Tafsir der Jahmiyyah. Was ist Tafsir der Jahmiyyah? Die Umdeutung. Das, was die Kalam-Schulen sagen. Insbesondere hier, was sagt At-Tirmidhi rahimahullah? Er sagt, und Allah der Erhabene hat an mehreren Stellen seines Buches die Hand, das Hören und das Sehen erwähnt. Wenn ihr jetzt behauptet, o ihr Kalam-Anhänger, At-Tirmidhi will damit sagen, keine Bedeutung bestätigen, Sekunde mal, Sehen und Hören, ihr bestätigt doch die Bedeutung, oder nicht? Zumindest mal die Asch'ariya und Maturidiya. Ihr bestätigt doch die Bedeutung, oder nicht? Ja, natürlich. Sie bestätigen die Bedeutung von Hören und Sehen. Aha. Und jetzt sagt der Tirmidhi was noch dazu? Hand. Da sagt ihr, o Kalam-Anhänger, da dürfen Sie die Bedeutung nicht bestätigen. Was heißt Hand? Lauan, weiß ich nicht. Was heißt Hören? Ja, Hören heißt Hören. Ja, Sekunde mal, warum sagst du bei Hören, du weißt, was es bedeutet, bei Hand sagst du, Allahu A'lam, ich weiß es nicht. At-Tirmidhi hat alle drei Eigenschaften erwähnt. Und was sagt er? Doch die Jahmiyyah deuten diese Verse um und erklärten sie auf eine Weise, die von der Erklärung der Leute des Wissens abweicht. Also leugnet er nicht die Bedeutung dieser Eigenschaften. Das heißt also, As-Salaf, wenn sie, es gibt mehrere Begrifflichkeiten, wenn sie sagen, wir machen kein Tafsir oder der Tafsir ist das Lesen, wie wir gleich sehen werden und so weiter. Die Kalam-Anhänger wollen diese Zitate benutzen, um zu suggerieren, seht ihr, die Gelehrten der Salaf, Tirmidhi, Ahmad ibn Hanbal und so weiter und so fort, sie sagen, die Eigenschaften Allahs können wir nicht verstehen, also die Bedeutung. Und das ist falsch. Die Bedeutung verstehen wir. Und zwar, Ad-Darqutni, rahimahullah, sagte, uns berichtete Muhammad ibn Makhlad, dass er berichtete, Al-Abbas ibn Muhammad ad-Duri sagte, ich hörte Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, rahimahullah. Als das Kapitel erwähnt wurde, in dem er über die Sichtung Allahs geredet hat, den Thron und den Ort der Füße, das Lachen unseres Herrn wegen der Verzweiflung seiner Diener, seine Nähe und andere Dinge berichtet wird, sowie über die Frage, wo unser Herr war, bevor er den Himmel erschuf, und dass die Hölle sich nicht füllen wird, bis dein Herr, der Allmächtige, seinen Fuß in sie setzt, woraufhin sie sagt, genug, genug, und ähnliche Hadithe, da sagte er, also Hadith über die Eigenschaften Allahs. Diese Hadithe sind authentisch. Die Hadith-Gelehrten und die Rechtsgelehrten haben sie überliefert. Einige von ihnen von anderen, also die Überlieferungskette eben. Und sie sind für uns wahr, wir zweifeln nicht an ihnen. Aber wenn jemand fragt, wie hat er seinen Fuß gesetzt? Wie hat er gelacht? Dann sagen wir, das wird nicht erklärt. Seht ihr, was er hier sagt? Da sagt er, da machen wir kein Tafsir. Also was versteht er unter Tafsir? Über die Art und Weise zu reden, über das Wie zu reden, nicht über die Bedeutung. Das wird nicht erklärt und wir haben niemanden gehört, der es erklärt hat. Also was erklärt hat? Die Art und Weise, das Wie. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, bei ihm war jemand und da wurde geredet über diesen Hadith, oder die, genau, dass der Al-Abama seinen Fuß in die Hölle legt. Dann sagt sie, ich habe genug, ich habe genug. Ein Junge war bei ihm, da wandte sich der Junge zu ihnen zu und sagte, dafür gibt es ein Tafsir. Für was? Dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Fuß in die Hölle legt. Da sagte Imam Ahmed, pass auf, was du sagst. Das ist das, was die Jahmiyyah sagen. Was sagen die Jahmiyyah? Es gibt einen Tafsir. Was meint er also mit Tafsir? Es gibt eine Umdeutung. Seht ihr, was Tafsir bedeutet? Deswegen, man darf nicht einfach sagen, oh, boah, guck mal, der hat gesagt, ohne Tafsir, also ohne Bedeutung. Nein, wir müssen zurück in deren Zeit und die Begrifflichkeiten so verstehen, wie sie verwendet haben. Al-Imam Ahmed sagte, die Aussage des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, drei Dinge, wer sie in sich trägt, ist ein Heuchler, dieser Hadith, ja. Er sagt, das ist zur Abschreckung gesagt. Wir überliefern es so und erklären es nicht. Wir machen kein Tafsir. Meint er damit, wir wissen nicht, was dieser Hadith bedeutet? Weil die sagen, ja, guck mal, Imam Ahmed sagt über die Eigenschaften ohne Tafsir. Also meint er, wir wissen nicht, was es bedeutet. Okay, jetzt sagt er das über die. Es geht jetzt nicht um Eigenschaften Allahs. Aber warum erwähnen die Gelehrten dieses Zitat, um zu erklären, wie benutzt Al-Imam Ahmed diesen Begriff Tafsir. Was meint er jetzt? Also ohne nähere Erläuterung, lass die Leute abgeschreckt sein. Also erkläre ihnen nicht, guck mal, es gibt Nifaq, große Nifaq, kleine Nifaq. Er sagt manchmal, lass es so. Erklär es nicht detaillierter, damit er abgeschreckt ist. Was ist ein Munafiq? Wenn ich lüge, bin ich ein Munafiq. Wenn ich Verabredungen nicht einhalte, bin ich ein Munafiq. Ja, bist ein Munafiq. Punkt. Erklär mir, guck mal, das ist ein kleiner Nifaq. Dann hast du die Luft rausgenommen. Das ist eine Abschreckung. Also was meint er hier mit Tafsir? Meint er, boah, ich habe den Hadith nicht verstanden, ich weiß nicht, was es bedeutet. Er meint also nicht detaillierter erklären. Wenn die Ulama sagen, das Lesen ist der Tafsir, das Lesen der Eigenschaften Allahs, Tafsiruha qira'atuha, bedeutet was? Also es ist selbsterklärend. Du brauchst nicht noch eine weitere Erläuterung, wenn da was steht. Sufyan ibn Uyayna, und das sind alles Gelehrten der Salaf, nicht, dass jemand kommt und sagt, ihr Wahhabiten, ja, die haben 1000 Jahre vorher gelebt. Und auch an die Neo-Hanbaliten, ja, das ist ja auch, jedes Jahr gibt's eine neue Sekte. Auf jeden Fall, die sich sagen, also dieser Ibn Taymiyyah, der hat alles erfunden. Imam Ahmed, der Arme, der hat doch gar nichts damit zu tun, dieser Aqidah. Ja, der hatte, Imam Ahmed, rahimahullah, der hatte nicht die Aqidah wie Ibn Taymiyyah. Der hat nicht gewusst, was diese Eigenschaften bedeuten. Und Ibn Taymiyyah, dieser Ibn Taymiyyah, der hat das eingeführt. Nee, diese Eigenschaften haben Bedeutungen. Diese Neo-Hanbalis. Und deswegen sagen wir immer, passt auf. Das fängt gemütlich an, also niedlich an. Du willst Fiqh lernen? Ahlan wa sahlan. Guck mal, Madhab lernen. MashaAllah, Madhab. Imam Ahmed. Guck mal. Und die Aqidah. Hallo, Sekunde. Ich wollte eigentlich lernen, jetzt wie ich Wudu mache. Ja, ist gut. Aber guck mal. Deswegen sagen wir, Billion, Trillionen Mal. Lerne Fiqh bei jemandem, dessen Aqidah authentisch ist. Auf jeden Fall. Sufyan ibn Uyayna sagt, alles, womit Allah sich im Koran beschrieben hat, die Erwähnung ist die Erklärung. Weder das Wie noch ein Gleichnis wird genannt. Also wir sagen nicht, wie ist diese Eigenschaft, noch geben wir ein Beispiel. Ebenso wurde erwähnt von Abu Umar al-Zahid, er sagte, der Hadith ist bekannt über das Lachen, also dass Allah subhanahu wa ta'ala lacht. Er sagt, der Hadith ist bekannt und seine Überlieferung ist Sunna. Und ihn durch Einwände zu kritisieren, ist eine Erneuerung. Und das Lachen zu erklären, ist eine Anmaßung und Ketzerei. Er sagt, das Lachen zu erklären, soll ich etwas erklären, was klar ist? Was soll das? Lachen ist Lachen. Wie lacht er? Allahu A'lam. Aber du kannst du nicht herkommen und sagen, ich weiß nicht, was Lachen bedeutet. Natürlich weißt du, was Lachen bedeutet. Natürlich weißt du, was Hand bedeutet. Natürlich weißt du, was Fuß bedeutet. Natürlich weißt du, was Gesicht bedeutet. Das nochmal zu erklären, das geht nicht. Ibn Qutaybah lebte auch zur Zeit von At-Tirmidhi rahimahullah und den anderen Gelehrten des Salaf. Er sagt, es ist unsere Pflicht, bei den Eigenschaften Allahs dort Halt zu machen, wo er bei seiner Beschreibung Halt gemacht hat. Oder wo sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, Halt gemacht hat. Und wir dürfen den Ausdruck nicht vom Sinn abwenden, den die Araber kennen und für ihn verwenden. Und wir enthalten uns allem darüber hinaus. Ibn Qutaybah. Nicht Ibn Taymiyyah oder Muhammad ibn Abdul Wahhab oder Ibn Baz oder diese Wahhabiten. Nein, Ibn Qutaybah sagt was? Er sagt, die Eigenschaften Allahs, die müssen wir so verstehen, wie die Araber Arabisch verstanden haben. Du kannst doch nicht sagen, die Bedeutung, ich weiß nicht, was heißt das eigentlich? Das ist die Aqidah der Salaf. Wenn wir sagen, wir kehren zurück zur Aqidah der Salaf, dann meinen wir das ernst. Und wenn jemand kommt und sagt, das hat Ibn Taymiyyah erfunden oder Muhammad ibn Abdul Wahhab oder Allahu A'lam wer, dann ist das eine Lüge. Das sind die Gelehrten, wir reden hier von den Jahren 200 nach der Hijra. Das ist die Aqidah der Salaf. Er sagt auch, wenn man uns fragt, was sind hier die beiden Hände? Achtung, guckt mal, was er sagt. Wenn man uns fragt, was sind hier die beiden Hände? Also von Allah Jalla wa'ala, sagen wir, es sind die beiden Hände. Punkt. Was gibt's denn da zu erklären? Es sind die beiden Hände. Wie die Menschen sie kennen. In der Art und Weise. Nein, Junge, nicht in der Art und Weise. Die Bedeutung. Weißt du, was Hände sind? Hände sind Hände. Wie sehen die Hände aus? Allahu A'lam. Das Wie kennen wir nicht. Ebenfalls sagt er, Ibn Qutaybah redet weiter. Er sagt, ebenfalls sagte Ibn Abbas, die beiden Hände sind die beiden Hände. Bitteschön. Das bedeutet, Tafsiruha qira'atuha. Die Erläuterung ist, es zu lesen. Mach die Augen auf. Was steht da? Beide Hände? Also beide Hände. Das ist die Bedeutung. Er sagt weiter, so sagen wir das, was Allah gesagt hat und was sein Gesandter gesagt hat. Und wir stellen uns nicht unwissend. Wir stellen uns nicht unwissend, noch treibt uns das, worin wir uns befinden, dass wir es also bestätigen, nämlich das Zurückweisen des Gleichsetzens, dass du sagst, es ist genauso wie die Eigenschaft des Menschen. Das dürfen wir ja nicht. Aber das treibt uns nicht dazu, Aussagen über ihn zu machen, die er nicht gemacht hat. Doch sagen wir nicht, wie sind die beiden Hände? Und wenn wir gefragt werden, dann begnügen wir uns mit der allgemeinen Aussage, die gemacht wurde, und enthalten uns dessen, was nicht gesagt wurde, damit wir nicht leugnen, womit er sich selbst beschrieben hat. Also, auch hier noch einmal, barakallahu fikum, sehen wir, wie wichtig es ist, sich Wissen anzueignen. Du liest Sunan al-Tirmidhi und dann kommt so eine Passage. Und wenn derjenige, der dir jetzt das erklärt, eine falsche Aqidah hat, dann sagt er, siehst du, Tirmidhi sagt hier, wir dürfen kein Tafsir machen. Und das zeigt, As-Salafus Salih, die haben nicht gewusst, was die Eigenschaften bedeuten. Und deswegen diese Schurken, ja, diese Wahhabiten, ja, die haben das und dann bist du verloren. Und deswegen noch einmal, lerne dein Wissen von Menschen, deren Aqidah bekannt ist. Die bekannt sind für die Aqidah. Er ist bekannt für, der ist super im Wirtschaftsrecht. Ist schön und gut. Aber ist auch bekannt für Aqidah, weiß ich nicht. Also lern kein Wirtschaftsrecht bei ihm. Islamisch jetzt meine ich nicht, jetzt nicht an der Uni. Ich meine jetzt islamisch gesehen. Fiqh, lerne Fiqh nur bei jemandem, dessen Aqidah authentisch ist. Ist sie authentisch und er kann dir Fiqh beibringen, bitte schön lerne, egal was für ein Madhab. Aber dass du sagst, nee, ich will Madhab lernen, aber ich achte nicht darauf, derjenige, der mich unterrichtet, welche Aqidah hat, dann gute Nacht. Wenn du am Ende dann in einer Sekte landest, selbst schuld. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor allen Sekten bewahren. Möge Allah gnädig sein mit Imam al-Tirmidhi und allen anderen Gelehrten. Möge Allah azza wa jall unsere Herzen mit der reinen Aqidah füllen. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.